Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wirst du ein paar wertvolle Tipps mitnehmen, wie du es schaffen kannst, schlechte Gewohnheiten loszuwerden, eine sogenannte Habit Change oder einen sogenannten Habit Change zu durchlaufen und damit aus schlechten Gewohnheiten gute Gewohnheiten machst. Johannes hat ein Buch über die Kettlebell geschrieben und in seiner Klasse in Kasachstan die WM gewonnen. Außerdem macht er auf Instagram witzige Dinge mit dem Kinderwagen seiner Kids, hat einen YouTube-Kanal und macht noch vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen in der Sendung, Johannes.
Hi Siggi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wie bist du denn Personal Trainer geworden? Also was war so dein Weg, so deine Geschichte?
Meine Geschichte. eigentlich geht es ja quasi schon als Kind los. Hab irgendwie mit 9 angefangen, Kampfsport zu machen. Hab das dann über die Jahre hinweg, über ein Jahrzehnt gemacht. Und dann mit 20 wollte ich irgendwie in einem Fitnessstudio anfangen, als Trainer zu arbeiten. Und hab irgendwie die Erfüllung darin gesehen, einfach Fitnesstrainer zu sein. Weil ich auch schon beim Kampfsport Gruppenkurse geleitet habe und ich mir nichts Schöneres vorstellen konnte, als anderen Menschen zu helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und dann hatte ich mich in Berlin in über 50 Fitnessstudios beworben und nur ein einziges hatte sich zurückgemeldet und das war so ein zum damaligen Zeitpunkt ein elitäres Personal Training, High Healthy Fitnessstudio, Health Club. Genau, das war ein Health Club. Und in diesem Health Club wurde natürlich auch sehr viel Personal Training gemacht. Und ich haben mich auch gefragt, ob ich Personal Training machen will. Ja, kann ich auch machen, aber ich will Fitnesstrainer werden. Das war sozusagen meine Erfüllung und mein Hintergrund. Und ja, dann bin ich da sozusagen so in das Personal Training Business reingestolpert und reingeflutscht. Kam ja quasi sozusagen aus dem Group Class Fitnesstrainer Dasein. Habe halt Kampfsportkurse in Gruppen unterrichtet. Und ja, jetzt dann plötzlich Personal Training. Und das war halt extrem gut. Also das war eine Schicksalsfügung, die einfach super war. So bin ich eigentlich zum Personal Training gekommen.
Mhm. Und du hattest ja auch so ein bisschen beschrieben, der klassische Weg, hast dann auch irgendwie Lizenzen gemacht. Und wie hat sich das dann, ich meine, es ist schon interessant, dass viele Studios so diese klassische B- oder A-Lizenz als Grundvoraussetzung sehen und gar nicht wirklich den Menschen dahinter und sein Potenzial erkennen. Wie schätzt du diese Situation ein oder was sagst du dazu?
Das ist tatsächlich so. Also ich hatte damals immer das Problem, dass ich immer an mir gezweifelt habe auch, ne? Und habe sozusagen immer die anderen gesehen, die Sport studiert haben oder einen Fitnesskaufmann oder was weiß ich was gemacht haben. Und ich hatte irgendwie nur eine Fitnesstrainer-B-Lizenz und noch irgendwie so 2-3 kleinere Fortbildungen gemacht. Und dann hatte ich 2008 damit extrem zu kämpfen und zu hadern und habe halt dann 2009 neuen Mut gefasst und habe sozusagen eine Weiterbildung gemacht an einer deutschen Trainerakademie zum Diplom-Trainer für medizinische Fitness und hatte dort dann also eine A-Lizenz in Gesundheitsprävention und eine A-Lizenz in medizinischer Rehabilitation gemacht. Diese beiden A-Lizenzen umfassten quasi 14 Einzellizenzen und habe insgesamt über 60 Lizenzen gemacht, weil ich einfach so mir immer dachte, dass ich einfach zu blöd bin und ich muss sozusagen mein fehlendes Studium, dadurch, dass ich kein Diplom-Sportwissenschaftler war, dachte ich, musste ich das halt immer mit irgendwelchen Lizenzen kompensieren. Und damals war das ja auch tatsächlich so, dass die Fitnessstudios immer nur Trainer mit einer B-Lizenz oder A-Lizenz genommen haben, weil das eben so ein einheitlicher Absicherungsfaktor war. Der Mann weiß auf jeden Fall oder die Frau weiß auf jeden Fall die grundlegenden Geschichten, die grundlegenden Sachen. Und heutzutage wendet sich das auch so ein bisschen. Ich hatte 2009 mit CrossFit angefangen und hatte 2012 war ich dann in diesem Health Club. Ich habe auch sehr lange in diesem Health Club gearbeitet, also 7 Jahre, glaube ich. Und 2012 war ich dort Regional Master Trainer für Berlin und habe dort Personal Trainer ausgebildet. Und dort hat es angefangen, dass wir halt auch die Bewerber für die Personal Trainer und Trainer, die wir dort beschäftigt haben, nicht mehr nach den Kriterien Fitnesstrainer B-Lizenz auszuwählen, sondern nach dem, was sie können und wie die Anschauung ist und ob sie halt sozusagen über den Tellerrand hinausschauen können oder ob sie strikt beim B-Lizenzwissen bleiben. Und das hat, denke ich mal, auch Einzug in die gesamte Fitnessbranche erhalten, so das, was ich von Feedback von anderen Leuten bekomme, die halt auch in dieser Szene tätig sind und andere Personal Trainer zum Beispiel ausbilden. Da ist das Feedback immer mehr, dass eine B-Lizenz nicht mehr zwingend erforderlich ist bei vielen Fitnessstudios, sondern eben die schauen, kann der anständig Risiken abschätzen und kann er einfach anständig eine Übung aus oder generell Übungen, Bewegungsmuster ausführen und analysieren und eben über den Tellerrand hinausschauen und nicht einfach nur kurz mal auswendig gelerntes, das ist der Bizeps, das sind die Abdomen und so weiter runterrattern. Also die Entwicklung, ja, denke ich, sehe ich sich auf jeden Fall so, dass das da definitiv in eine gute Richtung geht.
Ja, finde ich auch. Und es ist verrückt, wenn du überlegst, wie viel Bewerbung du damals rausgeschickt hast, ne? Und wir haben bei uns im Gym beispielsweise, die Leute hatten, keiner, der sich bei uns beworben hatte damals, hatte irgendeine Lizenz. Und ein Großteil von denen ist immer noch bei uns. Und ich kann da wirklich auch nur jedem raten, mal zwischen den Zeilen zu lesen oder diese Person auf andere Weise zu durchleuchten und der Sache eher auf der menschlichen Ebene eine Chance zu geben, weil letztendlich arbeiten wir ja mit Menschen und da zählt im Grunde die menschliche Kompetenz mit oder die Sozialkompetenz mit am meisten, ne? Wenn du jetzt einen Trainer hast, also einen Newcomer hast, der dir die Frage stellt, so, ja, Johannes, was für eine Ausbildung soll ich denn machen oder soll ich eine B-Lizenz machen oder soll ich was anderes machen? Was würdest du ihm raten? Wie soll jemand anfangen, der jetzt gerade drüber nachdenkt, Personal Trainer zu werden?
Es ist schwierig zu sagen, weil es einfach auch so viel Unterschiedliches gibt. Aber ich denke, dass man dass ich auf jeden Fall, wenn mir jemand sagt, er möchte Personal Trainer werden, dann würde ich ihn definitiv, also es kommt halt darauf an, in welches Feld er gehen möchte. Möchte er Spezialist werden und einfach zum Beispiel Sportartspielern, also Spielern oder halt richtigen Sportlern, in Anführungszeichen richtigen Sportlern, quasi in so einem Vereinssport oder so oder Spielsportart dort Athleten betreuen, dann würde ich ihn zu den Jungs von Ravo weiterleiten und ihn dort sozusagen Ausbildungen machen lassen, die anbieten. Die haben da zum Beispiel Personal Training Specialist oder Sport-Specific Trainer Specialist und die sind halt komplett darauf ausgelegt, sozusagen wirklich dieses Personal Training und Athleten für so richtige Athleten, Sportler zu betreuen und weiterzuentwickeln. Schauen eben auch über den Tellerrand hinaus. Wenn sie aber jetzt zum Beispiel sagen, sie möchten lieber Fitnesssportler trainieren und Powerlifter, Strongman, sowas lieber trainieren, dann sollten sie halt auch in Wien zu den Jungs von Intelligent Strength gehen und dort den Diplom Strength Coach machen. Ich denke, es gibt keine besseren Ausbildungen als diese zwei Dinge im gesamten deutschsprachigen Raum. Und wenn man das gemacht hat, und das ist ja auch so, dass man als so eine Ausbildung, da muss man halt nur mal investieren. Und die sind auch nicht billig, die Ausbildungen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich ohne Ende, weil wenn ich überlege, ich glaube, ich habe 3 oder 64 Lizenzen. Wenn ich das ganze Geld von diesen ganzen Lizenzen zusammenpacke, dann könnte ich mir diese Ausbildungen dort jetzt, 10-mal leisten. Und ich hätte alles auf einen Schlag gelernt. Und nicht über 10 Jahre Berufserfahrung dann nach und nach zusammengekratzt. Und ja. Dementsprechend, würde ich die Leute auf jeden Fall hinverweisen, wenn sie sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Und bei diesen Ausbildungen ist eben auch nicht notwendig, dass du eine Fitnesstrainer B-Lizenz vorher hast. Also da kannst du dir schon mal den Tausender sparen, den du dafür die B-Lizenz ausgeben müsstest und kannst den dort schon mal anzahlen und hast hinterher einfach so viel mehr Wissen und kannst einfach auf so einem viel breiteren Jetzt ist natürlich die Kaffeemaschine gerade. Sensationell.
Welches Modell?
Das die Magni irgendwas von Longi, hier DeLonghi.
Hauptsache es schmeckt.
Ja, super. jetzt den Satz nochmal rekapitulieren. Und
so viel mehr Know-how.
Genau. Und bei diesen Ausbildungen haben sie einfach so viel mehr Wissen und so viel mehr Know-how, auf das sie zurückgreifen können, als nur bei einer B-Lizenz.
Ja, ja. Das ist echt cool. Danke für den Tipp. Und ich sehe das ähnlich. Ich bin auch total überqualifiziert, in Anführungszeichen. Und habe auch mal so einen Artikel geschrieben über mehr Schein als Sein. Ne? Also die ganzen Trainerscheine, die man im Grunde aufbaut, um sein Ego zu kompensieren. Und ich dachte auch früher, ich muss besonders qualifiziert sein, besonders seriös auftreten auf dem Markt und für alles irgendwie eine Lösung haben. Ja. Und egal, ob es jetzt Egenhard Kies ist mit seinem Personal Trainer Podcast, der sagt, Bauchladen weg, also sprich nicht alles machen, spezialisieren, oder auch andere Leute, die sagen, spezialisier dich. So ist mein Tipp auch, erstmal im ersten Moment spezialisier dich und mach erstmal eine Ausbildung, mach die richtig und vor allem wende die erstmal in der Praxis an, bevor du den nächsten Brain-Stuff dir gibst und dir das Hirn wieder voll lädst, weil das war so mein Ding, dass ich immer versucht habe, direkt zu übertragen, also in die Praxis, mir aber dann direkt wieder das nächste gegeben habe und ich hätte da viel, viel mehr Zeit erstmal investieren sollen und deswegen ist es ein wertvoller Tipp, den du da gegeben hast. Im Moment beschäftigst du dich ja auch mit dem Thema Habit Change, also auf gut Deutsch, mach aus einer schlechten Gewohnheit eine gute Gewohnheit. Und ich begrüße dieses Thema sehr, weil ich auch in meinem eigenen Programm mit meinen Klienten genau dieses Thema als Hauptfokus mittlerweile sehe. Vergiss Ernährung, vergiss Training, fang dort an, wo die Ursache herkommt, nämlich dem Inner Game, dem Mindset, der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem der Gewohnheiten. Und deswegen freue ich mich, dass du uns jetzt heute mit ein paar Tipps bereicherst und deswegen gebe ich das Wort direkt an dich und hau raus.
Also mittlerweile ist definitiv komplett anders, als ich es früher oder damals gemacht hatte. Aber heute ist es auf jeden Fall so, dass ich die Messlatte einfach unfassbar niedrig setze. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Posts bei mir im Social Media sozusagen so ein bisschen mal thematisiert für die Öffentlichkeit. Das mache ich halt schon oder versuche das seit längerem halt schon mit meinen Klienten. Und das funktioniert halt sehr gut bei allen, die langfristig halt generell dabei bleiben. Und bei manchen Leuten, also ich muss sagen, dass ich mein Personal Training sehr zurückgefahren habe, weil das Unternehmertum mit der Firma und meiner Frau zusammen und dem Buch und dem Verkauf des Buchs und alles, da bleibt nicht mehr so viel Zeit, um auch nebenbei noch Personal Training zu geben und habe dort eben entsprechend das Personal Training Business ein bisschen zurückgefahren und habe dort mehr oder weniger mehr Projekte, also ich habe jetzt keine sehr langfristigen Klienten mehr, die habe ich an andere Coaches ausgelagert, sage ich mal. Ich habe mehr so Projektgeschichten, das heißt, die Leute kommen und sagen, okay, hier, ich möchte 20 Stunden mit dir trainieren und ich möchte mein Snatch verbessern, ich möchte Clean and Jerk lernen, ich möchte ein Muscle-Up machen, ich möchte, was weiß ich, generell meine Lifts beim Powerlifting verbessern oder ich möchte einfach sicher im Fitnessstudio trainieren. Also ich habe sozusagen mehr, mein Personal Training ist mehr das Coaching von Techniken, also quasi die Übungsausführung ist quasi nach wie vor so das Steckenpferd von mir, weswegen mich auch die meisten Leute buchen. Und das Habit Change Geschichten, das mache ich halt mit ein paar Online Klienten von mir, die halt sozusagen einfach so ein Online-Coaching mit mir machen. Und bei denen funktioniert das halt sensationell, weil die auch quasi danach fragen und danach betteln, ne? Sie wollen ja einen bestimmten sie haben einen Ausgangswert und möchten diesen verbessern und haben ihren Zielwert. Und mit denen funktioniert das eben super, mit diesen ganzen Gewohnheiten. Und da habe ich eben vor ein paar Jahren, 2014, glaube ich, da war ich bei Dan John auf dem Seminar The Art of Coaching. Ist ein Workshop von ihm, der einfach sensationell gut ist. Ich liebe ja Dan John. Dan John ist einer der tollsten, bodenständigsten, sympathischsten und witzigsten und zeitgleich aber auch am wissensreichsten Menschen. Und ist ein absolutes Vorbild von mir. Und der hat sozusagen in diesem Art of Coaching auch ein Beispiel genannt, zum Beispiel von einer Klientin von ihm, dass er sozusagen die Schritte, um eine Gewohnheit umzuändern oder erst zu beginnen, so gering gestaltet werden müssen, dass es schon lächerlich ist, wie gering das ist. Zum Beispiel hatte er eine Klientin, die wollte unbedingt irgendwie anfangen zu joggen und wollte halt damit auch ein bisschen abnehmen und so. Und er wusste einfach von vornherein ganz genau, dass wenn sie jetzt anfängt, Cold Turkey einfach direkt, also ins kalte Wasser springt und anfängt, wie jeder, der sich ein Ziel setzt und anfängt, einfach 7 Tage die Woche loszubrezeln, der wird nach 2-3 Monaten einfach komplett von dieser Anfangsmotivation komplett wieder auf den Boden der Realität zurückgerissen und man fällt zurück in so ein altes Gewohnheitsmuster, weil diese 2-3 Monate eben nicht ausgereicht haben, um wirklich einen Wechsel der Gewohnheit hervorzubringen. Das braucht eben ein bisschen länger. Bei manchen geht es ein bisschen schneller, beim nächsten dauert es ein bisschen länger. Ich meine mich daran erinnern zu können, irgendwo meine Studie gelesen zu haben, dass im Durchschnitt man braucht ungefähr 66 Tage, um eine Gewohnheit zu etablieren. Und wenn man halt anfänglich sozusagen seine Ziele so setzt, dass man sagt, ich mache jetzt die nächsten 2-3 Monate 7 Tage die Woche, man aber weiß, dass das langfristig gar nicht ins Leben reinpasst, weil man halt man kann zwar 2-3 Monate auf die ganzen anderen Events in seinem Leben verzichten, aber nicht sein Leben lang. Dadurch ist diese Gewohnheitschange schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und Dan John geht eben daran und sagt, dass man diese Gewohnheit super, super, super klein gestalten soll. Das heißt, er hat bei dieser Klientin, die jetzt da joggen wollte, gesagt, okay, für die nächsten 2 Wochen ziehst du jeden Morgen deine Laufklamotten an, deine Laufschuhe an und ziehst sie wieder aus. Und dann meinte sie schon, hey, das ist doch nicht dein Ernst, ich bezahle dir hier viel Geld und du sagst mir so einen Scheiß. aber genau das ist es einfach. Ja? Morgens aufstehen, du willst vor der Arbeit laufen, okay, dann gewöhn dich schon mal daran, einfach morgens die Sachen anzuziehen. Und du musst noch gar nicht loslaufen. Fang doch erstmal an, 2 Wochen lang erstmal nur die Klamotten anzuziehen und wieder auszuziehen. Und dann gehst du halt raus und fängst an, erstmal die nächste Woche oder wieder 1-2 Wochen nur anziehen, einmal um den Block laufen oder halt meinetwegen nur einmal raus und bis zur Ecke und wieder zurück gehen, noch nicht mal laufen. Einfach nur, damit du dich daran gewöhnst, damit das wirklich zur Routine wird. Und Dinge werden halt erst dann zur Routine, wenn man sie eigentlich täglich macht. Zum Beispiel würde kein Mensch auf die Idee kommen, auch heute putze ich mir mal nicht die Zähne, weil es ist so Routine, dass es im Unterbewusstsein einfach drin ist. Das macht man einfach. Und genauso kann man eben dann auch dahergehen und sagen, ich möchte halt es mir zur guten Gewohnheit machen, einfach nahezu jeden Tag joggen zu gehen zum Beispiel. Und viele, da zähle ich auch zu, setzen sich meistens die Ziele zu hoch, was die Gesundheit angeht. Also man sagt dann so, ja, ich will 6-mal die Woche 1 Stunde joggen gehen. Fuck it, das ist so viel, das ist so eine hohe, so ein hohes Pensum, das schaffen nur die wenigsten. Das heißt, da halt dann eher dahin zu gehen, okay, ich will es mir erstmal zur Gewohnheit machen, überhaupt mich zu bewegen. Und ich muss ja nicht gleich von vorne herein gleich 10 Kilometer beim ersten Mal joggen. Oder 5 Kilometer, da wird man sich erstmal eine Woche lang nicht mehr bewegen können. Eben, sondern erstmal nur die Gewohnheit schaffen, morgens diese Sachen anziehen und wieder ausziehen. Dann rausgehen, bis zur Ecke gehen, wieder zurückkommen, dann einmal um den Block gehen, dann vielleicht einmal um den Block laufen. Und so kann man nach und nach einfach das ganze Pensum erhöhen. Und das führt dann, am Anfang ist das lächerlich wenig. Und man denkt sich, boah, das ist so wenig, das funktioniert überhaupt nicht und das wird gar nicht funktionieren. Aber dann irgendwann setzt halt aufeinanderfolgende Effekt ein, also der Compound-Effekt. Darren Hardy hat ein Buch geschrieben, The Compound-Effekt, das beschreibt das ganz gut. Das ist am Anfang einfach, es ist ein Beginn von etwas, was so lächerlich klein ist, dass man überhaupt das gar nicht richtig wahrnimmt. Einmal morgens sich die Klamotten anziehen, wieder ausziehen, das hat man gar nicht richtig wahrgenommen. Aber es macht eben etwas mit einem. Und wenn man das immer und immer und immer und immer wieder macht, wird es irgendwann zu etwas ganz Großem. Und so ist sozusagen dieser Habit Change einfach meiner Meinung nach, ich fand diesen Gedankenanstoß damals von Dan John halt so genial, dass ich das halt direkt übernommen habe. Und es halt wunderbar funktioniert. Für alle Menschen, die dafür auch offen sind. Also so die Leute, die halt sagen, nein, es muss jetzt radikal schnell gehen, denen kannst du einfach nicht helfen. Also da ist Dan John auch wieder so und sagt, okay, trainierst du jeden Tag eine halbe Stunde? Ja, ich bin voll on fire, also ich mach das. Okay, und isst du halt jeden Tag 3 Portionen Gemüse? Ja, Mann, ich bin komplett hier, ich mach Training und Ernährung läuft und pop. Okay, und trinkst du auch genügend Wasser? Ja, ich bin voll dabei. Ja, dann kann ich dir nicht helfen. So, weil wenn du das schon, das ist das, was ich für dich machen kann. Ich kann dir helfen, mehr Gemüse zu essen, ich kann dir helfen, ein bisschen mehr Wasser zu trinken und ich kann dir helfen dabei, dich jeden Tag eine halbe Stunde zu bewegen. Und that's it. So, das wird dazu beihelfen, dein Ziel zu erreichen. Und dann fangen sie an rumzurudern. Naja, eigentlich ist nicht jeden Tag eine halbe Stunde und vielleicht vergesse ich auch mal das Gemüse und ne, also so diese Sachen, es funktioniert einfach, dieses wirklich geringe, kleine Schritte gehen, das funktioniert wunderbar.
Ja, wenn man dieses Wort eigentlich hört, da stellen sich bei mir schon alle Härchen als Coach, weil ich glaube, das hat jeder irgendwie schon immer irgendwann mal gehört. Wie setzt du das Ganze um? Jetzt nehmen wir mal an, es kommt jemand zu dir, du wirst es wahrscheinlich individuell anpassen. Und würdest du sagen, es ist sinnvoller, jetzt wenn man auch einen normalen Zuhörer hat, jetzt ohne Coach, dass jemand, sehe ich vielleicht, einen Coach sucht, der das Ganze begleitet? Oder würdest du sagen, es gibt auch effektive Techniken, wie man das selbst gut hinbekommt? Oder wie machst du das und was machst du gerade aktuell?
Das sind viele Fragen auf einmal. Das kommt halt wieder komplett auf die einzelne Person drauf an. Das heißt, grundsätzlich kann ich auf jeden Fall sagen, ein Coach ist für jedermann empfehlenswert. Egal wie fortgeschritten diese Person ist, egal wie professionell diese Person ist, ein Coach ist immer hilfreich und kann einem dazu verhelfen, seine Ziele schneller und auch besser zu erreichen. Oder auch überhaupt erst zu erreichen. Aber es gibt natürlich auch immer diese kompletten self-motivated, also die Übermotivierten, die sich einfach selber da komplett rausziehen und das einfach machen. Also so wie Nike, einfach just do it. Und die ziehen das halt durch und schaffen das auch. Ansonsten ist für jeden es auf jeden Fall empfehlenswert, einen Coach zu engagieren und zu schauen. Coaching ist ja im Sinne Bedeutung oder der Begriffserklärung ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Und genau das macht ein Coach eigentlich nur. Also ein Coach ist nicht da, der dir halt die ganze Zeit sagt so, na los, du fauler Sack, steh jetzt auf, geh joggen. Sondern ein Coach hilft dir einfach, dein wahres Warum zu finden, warum du dieses Ziel hast. Oder vielleicht sagst du, ja, ich muss jetzt jeden Tag joggen gehen, um mein Ziel zu erreichen. Aber dein wahres Warum ist eigentlich gar nicht, dass du jeden Tag joggen wolltest oder abnehmen wolltest, weil dieser Grund war eigentlich nur, weil dein Partner irgendwie dich gerne mal ein bisschen dünner sehen würde, du aber überhaupt gar keine Lust auf dieses Ziel hast. Und das ist sozusagen dann nicht dein wahres Warum, warum du jetzt zum Beispiel joggen gehen wolltest. Und dann kommt vielleicht heraus, dass es dir viel besser ginge, wenn du einfach nur deine Ernährung umstellst. Und dass du vielleicht einfach dich schlecht fühlst, und das dann versuchst mit dem Joggen zu kompensieren, aber eigentlich fängt das woanders an. Und deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen, einen Coach zu engagieren. Ich habe im letzten Jahr auch mit einem Coach gearbeitet und das hat mir auf jeden Fall geholfen, da ein paar Sachen, man sieht ja als Insider sieht man ja den Wald vor Bäumen nicht mehr. Und auch wenn man sozusagen alles selbst in der Theorie weiß, ist halt Wissen und Tun sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Und der Coach hat halt einfach bei mir das bewirkt, dass ich halt wieder vom theoretischen Wissen ins Handeln gekommen bin. Und es war halt sehr, sehr witzig. Die ganzen Techniken und Floskeln, die ich auch immer an meine Klienten raushaue, das da mal selbst an den Kopf geknallt zu bekommen, war einfach super witzig, das, diese Erfahrung zu machen. Und das hat auf jeden Fall viel, viel gebracht bei mir. Jetzt selbst bin ich gerade dabei, also mich mehr zu organisieren. Das ist so mein größter Habit-Change, dass ich versuche, ja, eine bessere Organisation hinzubekommen, weil das mein größtes Manko ist. Also das ist so das, wo ich auch alle beneide, die halt super organisiert sind. Ich bin es halt gar nicht. Wenn man sich vorstellt, das größte Chaos, dann also oder aufschlägt im Duden Chaos, dann ist mein Bild daneben.
Okay, ja. Ja, das ist schon krass. Also ich glaube, so Thema Organisation ist auch ein riesen Ding. Und wenn man das nie gelernt hat oder nie gelebt hat und dann, sagen wir mal, mit 30 plus, wie wir beide sind, das dann auf einmal integriert in sein Leben, dann kann es schon mit einer gewissen Herausforderung verbunden sein. Und auch da begrüße ich dein Prinzip, dass du halt auch bereit bist, dich von anderen Leuten coachen zu lassen. Das Ganze nennt sich Coach-the-Coach-Prinzip. Und warum sollte ein Coach nicht auch einen Coach haben? Ich glaube sogar, dass alle erfolgreichen Coaches am Markt immer irgendwie auch einen Mentor hatten oder einen Mentor haben und auch da auf die Erfahrungen von anderen Leuten zurückgreifen, um einfach schneller, effizienter ans Ziel zu kommen oder vielleicht auch seine Betriebsblindheit zu verlieren. Ne?
Ja, total. Genau, das ist es ja, dass man halt immer so ein paar Sachen einfach übersieht, die man dann einfach nicht mehr wahrnimmt, weil man so tief im Geschehen drin ist.
Ja. In der nächsten Folge geht's auch spannend weiter. Wir sind jetzt schon so ein bisschen am Ende angekommen. Zum einen mit der Frage, was dein größter Fehler war als Coach in deinem Berufsleben oder im Grunde dein größtes Learning, wenn man es positiv sieht. Und wir werden uns darüber unterhalten, wie man es schafft, trotz viel Stress, viel Arbeit, vielleicht noch Kind und Kegel, Familie etc., Sport oder ein gewisses Fitnesslevel trotzdem in sein Leben oder ein gesundes Fitnesslevel, gesunden Lifestyle in sein Leben zu integrieren. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Danke dir.
Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.